Meine Lieben, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen zu diesem theologischen Freitag. Ich bin's, euer Pfarrer Hans Spiegel, euer Pfarrer im Internet. Ich habe eine große Erfahrung vom Religionsunterricht her, und zwar, dass das alttestamentliche Gottesbild respektive das christliche Gottesbild eigentlich mehr oder minder unbekannt geworden ist. Schüler wissen Pseudo-Wissen, Religiöses, das geradezu unglaublich ist, das teilweise auf irgendwelchen Horrorfilmen mit Geistern und wo was Ivos passiert oder vielleicht noch ganz minimal irgendwas von den altgriechischen Sagen, was eigentlich aus irgendeinem Grund kaum mehr unterrichtet wird. Vielleicht im Kunstunterricht machen sie dann noch die Begegnung mit den Malereien des 19. Jahrhunderts, der akademischen Malerei, die eine unglaubliche Anzahl von auch griechischen Mythen nachgemalt hat, in einer Art, die ich wirklich in keiner Weise schätze. Aber bitte, alles hat seine Zeit. Da sind die Jugendstil, die Sezessionisten mir sehr viel sympathischer. Auf jeden Fall, langen Rede, kurzer Sinn, die Leute haben keine Ahnung mehr von einem christlichen, biblischen Gottesbild. Und deswegen heute mal eine Einheit, wo es nur darum geht. Das ist schon der Titel, unsichtbar begleitend rettend. Also in Wirklichkeit würde es heißen, unsichtbar mitziehend rettend. Aber Sie sehen, ich habe da schon einen Kompromiss gemacht. Das Gottesbild des Alten Testaments beruht ganz eindeutig einmal auf einem nomadischen Leben. Man zieht also mit seinen wahrscheinlich Schafen in der Gegend rum, immer irgendwo dorthin, wo es genug zum Fressen gibt für die Schafe, ist dabei auch unglaublich bedroht, aus dem einfachen Grund, weil Städte entstehen. Und diese Städte haben auch Schmiede und also zumindest bronzezeitlich sehr gute Waffen für die damalige Zeit und haben auch immer einen Arbeitskräftemangel. Das heißt, ja, diese Nomaden sind immer dadurch bedroht, dass sie versklavt werden, dass sie zur Arbeit gezwungen werden und drücken sich, das sieht man bei den drei sogenannten Erzvätern, Abraham, Isaac und Jakob, die meiste Zeit irgendwie zwischen den Städten herum, und wenn sie in eine Stadt hinein müssen, um irgendwas zu kaufen und zu tauschen, genauer gesagt, sind sie immer extrem bedroht, zum Beispiel, dass die Frau geraubt wird. Also das ist jetzt die Grundlage. Man sitzt in einem Zelt, das man relativ schnell abbauen kann, hat wahrscheinlich eine Schafsherde und ist da irgendwie unterwegs in der Hoffnung, dass man immer was für seine Schafe findet, sowohl an Wasser als auch an Nahrung. In diesem Kontext gibt es jetzt plötzlich einen unsichtbaren Gott, der sich offenbart, der zu diesen Erzvätern spricht und der ihnen Versprechungen macht. Diese Versprechungen laufen schlussendlich aufs Überleben hinaus. Also die versprechen denen nicht eine Privatinsel und ein Privatflugzeug, sondern es sind Elemente des Überlebens, der Rettung vor sehr viel stärkeren, mächtigeren Situationen, also auf gut Deutsch bronzezeitlich bewaffnete Soldaten. Auf der anderen Seite das Überleben der Gruppe, dass nämlich Kinder geboren werden. Das ist eine ganz schwierige Sache, wahrscheinlich auch deswegen gegeben, weil natürlich die Ernährung katastrophal war, die gesundheitliche Situation furchtbar, dass sie sehr oft keine Kinder gekriegt haben. Und dieses Versprechen, es geht weiter nach dir, du kriegst Kinder, ist ein ganz wesentliches Element am Anfang. Dieser Gott nun ist einer, der mitzieht. Das sind Nomaden, die ziehen von Ort zu Ort. Und da gibt es jetzt einen gigantischen Konflikt im alttestamentlichen Bereich drinnen zu jenen, die einen Tempel haben. Weil ein Tempel, nur einmal gesagt, das sage ich eh dauernd, aber ich wiederhole es nochmal, in Wirklichkeit ein Göttergefängnis ist. Also die Zelle, Gefängniszelle, das klassische Wort ist ja zugemauert. Nur die Griechen haben wunderschöne Säulen ringsherum gestellt, aber die Zelle selbst hat nur einen kleinen Eingang. da ist der Gott drinnen eingesperrt. Und das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte, dass der da drinnen eingesperrt ist, weil man kann sich ihm optimal präsentieren. Also man macht ihm tolle Opfer, man hat also wahrscheinlich gerade im ägyptischen Bereich sehr viel Personal, das ihn nicht nur was zum Essen bringt, sondern es gibt auch Unterhaltung. Netflix ist noch nicht erfunden, das heißt, es gibt Tempeltänzerinnen, es gibt Tempelmusik, es gibt tolle Ausstattung, künstlerische an den Wänden und so weiter und so fort. Und dieser Gott bleibt dann dort. Ja, von dem Gott kann man auch was verlangen, weil man ja eingesperrt hat. Völlig radikal anders das biblische Gottesbild des unsichtbaren und mitziehenden, rettenden Gottes, auf den verschiedensten Ebenen rettenden Gottes. Das ist das, was das christliche, sprich biblische Gottesbild darstellt. Jetzt gibt es dabei eine ganz faszinierende Ebene. Diese faszinierende Ebene ist der erste Punkt, nämlich das Unsichtbare. Jetzt müssen wir ganz, 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 ganz weit zurück, und ganz, ganz, ganz weit zurück hat immer ein ganz großes Problem, weil die Leute noch nicht schreiben haben können. Also man kann jetzt aus den ältesten Zeiten der Tradition ja nichts sagen, weil man keine Schriftstücke hat, weil es noch keine Schrift gibt. Nun, eine Sache scheint aber klar zu sein, anscheinend beginnen die Götter alle unsichtbar. Das mag sich jetzt überraschen, weil wir sind immer so geprägt von den griechischen und römischen Tempeln mit teilweise tollen Figuren, aber anscheinend beginnt es unsichtbar. Das sehen wir an der ältesten römischen Gottheit, nämlich an der Vesta. Die Vesta ist die älteste und die längst laufende Gottheit der römischen Religiosität. Sie ist eine unsichtbare Gottheit. Sie wird verehrt durch die Vestalinnen. Eine ganz spannende Geschichte, dass Frauen Priesterinnen sein konnten, was sonst im römischen Macho-Gesellschaft völlig undenkbar war. Und eine witzige Tatsache, offenkundig waren diese Vestalinnen dann auch in der republikanischen und in der kaiserlichen Zeit drinnen einem Mann gleichgestellt. Sie konnten als die einzigen Frauen frei über ihr Vermögen verfügen, was eine Sensation war. Sie konnten eigene Rechtsgeschäfte machen und so weiter und so fort. Von denen hat es nur wenige gegeben, nämlich nachgewiesen 6 Stück, in der späteren Zeit sogar 7. Sie mussten 30 Jahre als Vestalinnen arbeiten, mussten dabei jungfräulich bleiben. Und etwas ganz Witziges, wir haben eigentlich wenig Ahnung, was diese Vestalinnen eigentlich getan haben. Wir wissen nur, sie mussten das heilige Feuer der Vesta am Brennen halten. Das hat nicht ausgehen dürfen, okay? Punkt 1. Punkt 2, sie mussten den Tempel putzen mit einem ganz speziellen Wasser. Und dann eine ganz eigenartige Geschichte, die Herstellung von gewissen Dingen, die für gewisse Rituale, aber nicht der Vesta, gebraucht wurden. Das ist das, was wir wissen. Die Vestalinnen waren unglaublich hoch geschätzt. Die Vesta selbst hatte kein Bildnis. Es gab im Tempel der Vesta kein Bild und das ist jetzt auch noch etwas ganz Seltenes, der Vestalinnen-Tempel, der Tempel der Vesta, ist rund. Wir haben einzelne Befunde aus ganz, ganz alter römischer Zeit, dass alle Tempel rund waren, und in diesen Rundtempeln gibt es keine Götterbilder. Soweit gefunden, die sind also, ja, winzigst Funde schlussendlich. Nur der im Bereich des Forum Romanums, der ist also ziemlich gut erhalten, weil er auch vergleichsweise neu ist. Die Verehrung der Vesta war wahrscheinlich eine Frauenangelegenheit und hat an jedem Herd stattgefunden. Also man hat ja mit Holz einheizen müssen, damit man was kochen kann, respektive was backen kann. Und war aber ganz spannend, eine unglaublich zentrale Gottheit, weil bei jedem Opfer, egal an welchen Gott, die Vesta immer auch angerufen wurde, aus dem einfachen Grund, weil sie ein Opferfeuer gegeben hat. Man hat ja das Fett zum Beispiel verbrannt von einem Opfertier. Nicht das Ganze, das ist in sehr seltenen Fällen passiert. Normalerweise wurde nur das Fett und Blut verbrannt und der Rest wurde dann einfach zubereitet und in einem Tempelfest an die Allgemeinheit ausgegeben, vielleicht sogar ein Stück weit Armenspeisung. Und jetzt passiert im römischen Bereich Folgendes, dass alle, absolut alle unsichtbaren Götter werden plötzlich sichtbar. Sie werden sichtbar, sobald man in Kontakt kommt mit der griechischen Kultur, die ja unvorstellbar schöne Plastiken hervorgebracht hat und hat ja dann teilweise einfach griechische Tempel ausgeplündert und die dortige Götterstatue nach Rom gebracht und gesagt, so, jetzt haben wir modern, jetzt haben wir was Sichtbares und hat sich dann auch dem griechischen Tempelbautypus der Zeller des abgeschlossenen Raums mit ein paar Säulen extrem stark angenähert. Nur die Vesta ist davon unbetroffen. Das ist eine ganz spannende religionswissenschaftliche Geschichte, die uns aber auf eines hinweist, nämlich die Tatsache, dass die Götter zunächst einmal unsichtbar sind, alle. Wir können vielleicht auch ein bisschen etwas sehen in der japanischen Religiosität bei den Kami. Und Kami ist jetzt etwas, was im Westen auch immer völlig falsch verstanden wird, nämlich als Göttinnen oder Götter. Es ist relativ klar, dass die Kamis eine Kraft sind. Also zum Beispiel das Kami des Donners, also eine Naturerscheinung. Das Kami des Donners ist die Kraft, die hinter dem Donner steht oder etwas, was es überhaupt ermöglicht, dass es donnert. Die Kamis werden eingeschreint, deswegen gibt es in Japan Schreine, dort lebt das Kami. Ganz berühmt ist es, das allerwichtigste Kami, die kann ich eh nicht aussprechen, ist durchaus die Sonnengöttin, die alle paar Jahre umzieht, also ich glaube alle 70 Jahre oder so hat ihren Schrein, der ist auch nicht besuchbar, nebenbei bemerkt, den kann man nur von der Ferne sehen, davor ist eine große Holzwand aufgebaut, so dass man den Schrein selber gar nicht sehen kann, wird ein neuer Schrein daneben gebaut, der wieder völlig gleich ist und dann zieht das Kami der Sonnengöttin um. Ich habe jetzt ausdrücklich gesagt, dass Kami der Sonnengöttin, nicht die Sonnengöttin zieht um, sondern das Kami der Sonnengöttin, heißt auf gut Deutsch unsichtbar. Hat dort zwar ihr Haus, das anscheinend jetzt unglaublich lang schon immer gleich gebaut wird und so weiter und so fort, ist aber offenkundig unsichtbar. Und der wichtigste Job des japanischen Tenno, des Kaisers, besteht darin, mit dieser einmal im Jahr essen zu gehen. Das heißt, die machen jetzt keinen Ausflug ins nächstgelegene Restaurant, sondern da darf also der Tenno wirklich zu diesem Schrein hin und bringt das Essen selber mit, Reis auf gut Deutsch, und dann ist er mit der Göttin, die dort ist, weil ihr Kami dort ist. Jetzt wird es wirklich sehr kompliziert. Auf jeden Fall ist die Situation so, dass du zuerst eine unsichtbare Gottheit hast. Das hat sich eben im Biblischen erhalten. Wobei jetzt das ganz, ganz Besondere des Biblischen ist, dass diese Gottheit nicht nur unsichtbar ist. Sie ist nicht nur wie im Japanischen sozusagen der Grund hinter Naturereignissen, dass es diese Naturereignisse überhaupt gibt, sondern dieser Gott zieht mit. Er ist ein mitziehender Gott und er ist ein rettender Gott. Und das ist jetzt das ganz, ganz Spezielle des Christlichen. Das heißt, wenn Sie jetzt irgendwo es mit dem Christlichen verbinden, dann ist es einfach diese erste ganz, ganz wichtige Aussage, Gott zieht mit Ihnen durch Ihr Leben mit. Natürlich ganz praktisch, wenn Sie übersiedeln. Sie ziehen in eine andere Wohnung und dann geht er mit. Okay? Er geht mit ihnen in Gefahren mit. Er ist ein errettender Gott. Er ist ja in sie verliebt. Ich sage jetzt das ausdrücklich nicht in die Menschheit, sondern das ist eine sehr personale Geschichte in der ganzen Bibel. Gott liebt sie. Und zwar so, dass er sich für sie zerreißt, bis hin also zum Opfer am Kreuz. Er macht alles. Er bleibt unsichtbar und er bleibt an ihnen dran. Egal, ob sie es spüren oder nicht, egal, ob sie es wissen oder nicht, etc., etc., Das ist das wirkliche christliche Gottesbild. Und das wollte ich jetzt doch wirklich als dieses Fundament des biblischen und damit auch des christlichen Glaubens mal festhalten. Es hat unglaubliche Kämpfe gegeben in alttestamentlicher Zeit, ob man in den Tempel von Jerusalem, den haben sie dann gebaut, aber eben als eine Besonderheit, das ist eben ein zweiteiliger Raum, der vordere Raum ist, da kann man rein, und der hintere Raum ist die Wohnung Gottes, dass eben in dieser Wohnung Gottes keine Götterstatue drinnen stehen darf. Das war dann zum Beispiel auch der Grund, wir sind jetzt in der Zeit Jesu, es so extreme Kämpfe von Juden gegen die römische Besatzung gegeben hat, weil manche dieser römischen Beamten vielleicht sogar guten Willens gesagt haben, okay, ihr seid so arme Hunde, ihr habt einen Tempel, da ist nicht einmal eine Götterstatue drinnen, ich stelle euch eine. Wir haben ja genug, was die Juden als furchtbarste Verletzung ihrer Religiosität verstanden haben, verständlicherweise. Bleiben wir bei dem Unsichtbaren, meine Lieben. Ja, werden wir nicht Leute, die zum Beispiel die Natur vergöttlichen, weil das wäre jetzt eigentlich japanischer Shinto-Glaube in der Richtung. Bleiben wir einfach dabei, dass wir sagen, okay, der ist unsichtbar, er bleibt unsichtbar. Und das Einzige, was ich schlussendlich über Gott aussagen kann, ist, dass er immer mit mir mitgeht und dass er mich witzigerweise immer wieder rettet. Einen gesegneten Abend uns allen.